Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Imke hat uns eben zwei Gleichnisse vorgelesen und das war so schnell vorbei. Jesus, ein Meister der Prägnanz, er schafft es hier, zwei Gleichnisse zu uns zu erzählen, eigentlich doch fast zu dem gleichen Thema. So ein sogenanntes Doppelgleichnis. Und wann immer Jesus sowas mal benutzt, nicht einmal so einen, der einen Schatz findet, einmal der eine Perle findet, da hat Jesus natürlich schon irgendwie so einen Gedanken bei. Und er hätte es auch in einem Gleichnis sagen können, aber dass er es in zwei sagt, die ähnlich sind, aber dann doch nicht ganz gleich, das hat Gründe. Und auf die werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Einerseits die Unterschiede und dann das, was in den beiden Gleichnissen die Pointe ist. Der Punkt des Vergleiches. Gott ist wie. Wir gucken uns nochmal den ersten Teil an. Vielleicht könnt ihr nochmal kurz die Lesung einblenden. Ich will die Geschichte noch einmal kurz euch so vor Augen führen. Also da ist ein Mann, das ist tatsächlich jetzt ein Mann. Also das ist, wenn wir jetzt auch sagen würden, eine Frau. Das ist nicht irgendwie spezifisch gesagt, sondern das könntest du sein, das könnte ich sein. Es ist offen für alle. Jeder könnte sich darin wiederfinden. Und dieser Mann ist offensichtlich bei der Arbeit und die ist es, Felder zu bestellen. Ist irgendwie im landwirtschaftlichen Bereich unterwegs. Das ist natürlich in Israel zur Zeit Jesu normal. 95% aller Menschen arbeiten in diesem Zweig, Landwirtschaft. Und wir sehen es, er pflügt einen Acker, es ist nicht sein Acker, er besitzt ihn nicht. Er hat ihn offensichtlich gepachtet. Das ist die Situation, dass zur Zeit Jesu war das wirtschaftlich ein Mittelstand, so wie wir das jetzt vielleicht kennen und wo die meisten von uns herkommen, den gab es im Grunde genommen gar nicht. Es gab ganz wenige ganz Reiche, Römer natürlich und dann noch einige wenige Reiche dazu. Und dann gab es 60% eigentlich so Leute, denen ging es noch einigermaßen und dann waren 30% Vergessene. Das war zur Zeit Jesu, hat man erforscht, noch größer, als es sonst in der Antike war. Also es war eine Zeit der Elendung. Du hattest eine Missernte, dann hast du deinen Acker verkaufen müssen und dann, wenn du noch ein bisschen was hattest, konntest du wieder einen schlechteren Acker dann pachten. Das ist offensichtlich die Situation dieses Mannes. Er ist also ziemlich arm. Es gab noch Ärmere, das schon. Ein bisschen Geld hat er noch, denn er schafft es ja auch, als er dann den Schatz gefunden hat, noch sein Geld zusammenzukramen und mit diesem Restgeld, mit allem, was er hat, diesen Acker zu erwerben. Wir nehmen nochmal diese Geschichte, der Mann steht morgens auf, der denkt an nichts, der denkt, das wird ein ganz normaler Arbeitstag und geht so los und spannt sein Pferd an, wenn er ein bisschen reicher war oder hat selber seinen Holzpflug so gezogen und dann Mist, irgendwie ein Stein oder so da mitten im Acker und er hat Angst, dass sein Holzpflug jetzt noch beschädigt ist. Das wäre wirklich ärgerlich. Und er geht da hin und guckt so ein bisschen, was ist das für ein Stein, den will er da rausnehmen. Das war normal, ne? Steine gibt es in Israel haufenweise so auch in den Feldern. Und dann merkt er, Moment, das ist kein Stein. Das vielleicht ein Tonkrug oder eine Kiste. Und er guckt und es braucht vielleicht einige Sekunden, bis er kapiert, dass ab jetzt sein ganzes Leben komplett anders ist. Er findet etwas, womit er nicht gerechnet hat. Er findet einen Schatz und erzählt und sieht, wow, das gibt's doch gar nicht, Gold, unglaublich. Und dann guckt er sich so nach links und rechts um und er ist noch klar bei Bestand, obwohl er völlig euphorisiert ist. Und er guckt, keiner hat geguckt, packt da wieder ein bisschen Erde drauf, markiert sich das irgendwie und jetzt muss er nämlich los. Die Rechtslage, die juristische Lage ist nämlich die, ihm gehört ja dieser Acker nicht. Der Acker gehört dem, der ihn besitzt und der Schatz damit auch. Also ist er schlau. Er rafft alles zusammen und er geht zu dem Besitzer dieses Ackers und er sagt, was willst du haben für den Acker? Ich würde ihn gerne haben. Versucht möglichst so irgendwie ganz unaufgeregt zu sein, damit er nichts riecht. Und dann sagt er, der und den Preis, er muss alles dafür verkaufen. Aber das ist natürlich kein Problem für ihn. Also nie würde er eigentlich alles verkaufen, aber in dem Fall, wenn er weiß, wenn ich das erwerbe, dann habe ich einen Schatz, macht er natürlich. Das ist keine Frage für ihn. Das ist keine Entscheidung, keine große, aber abgewogene Entscheidung, sondern das ist die Dynamik eines Schatzes, der gefunden wird. Und er gibt also das Geld, es reicht gerade so, wenn er alles verkauft, reicht es gerade so, um das zu haben. Aber das ist für ihn das, der beste Tausch sozusagen, den er je macht in seinem ganzen Leben. Und dann kommt er und birgt diesen Schatz. Und er ist völlig glücklich. Ich weiß nicht, lest ihr die Emotionen in dieser Geschichte? Sein Leben ist von da an anders. Damit hat er nicht gerechnet. Dann geht es weiter. Jesus packt gleich das nächste Gleichnis daran. Das ist ein Perlenkaufmann, ein Imperior im Griechischen. Das ist eine völlig andere Liga. Wir haben das hier jetzt mit einem Armen zu tun gehabt, der den Schatz findet. Jetzt haben wir einen globalen Kaufmann. Der dealt täglich mit Millionen. Das ist eine Liga, in der wahrscheinlich niemand von uns spielt oder jemals spielen wird. Das ist ganz, ganz woanders. Perlen gab es auch gar nicht in Israel. Die gab es in anderen Orten, wo du tauchen musstest, um sie irgendwo in der Muschel zu finden. Die konntest du noch nicht künstlich herstellen damals. Ein Edelstein ist nichts dagegen. Gold ist gar nichts gegen eine Perle. Es ist Schönheit, Ästhetik und Wert. Alles in einem, in diesem kleinen Gegenstand zusammengefasst. Und der Typ steht morgens auf und er hofft, jeden Tag hofft er, dass er gute Perlen findet. Darum geht er auf Basare. Aber hier findet er jetzt eine Perle, nicht irgendeine, sondern weil er ein Experte ist, weil er wirklich gut ist in diesen Sachen, erkennt er sofort, das ist nicht irgendeine Perle. Das ist so, wie wenn du auf den Flohmarkt gehst und du siehst da so irgendwie so einen Stand und dann ist da irgendwie sowas vergraben und gerade das Ding, was für dich super wichtig ist, siehst du da und es kostet nur 3 Euro. Und du denkst, oh, das ist das Schnäppchen des Jahrhunderts. Aber das ist noch nichts gegen das, was dieser Perlenkaufmann jetzt hier empfindet. Er sieht diese Perle und dreht sich um und das hat noch keiner entdeckt, dass es die wahnsinnige Perle ist. Und dann auch er. Was kostet sie? Okay, jetzt muss er rechnen. Er muss alles verkaufen, damit er diese Perle erwerben kann. Aber auch das ist für ihn natürlich überhaupt kein Problem, denn er weiß, er hat dann die große Perle. Und so macht er das und erwirbt auch diese Perle. Wir kommen zu der Deutung dieser beiden Gleichnisse, die Jesus mit Absicht so gegenüberstellt. Fangen wir mal bei den Unterschieden an. Der erste Unterschied, das soziale Milieu. Der Schatzsucher, also der Landwirt, der Pächter, das ist ein ganz normaler Israelit. Und der andere ist so weit oben, das ist ein ganz anderes Milieu, das alleroberste Oberschicht. Wieso macht Jesus das? Gott ist relevant für egal welches Milieu. Egal, völlig egal welches Milieu. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Also ich habe in mir was beobachtet. Ich bin schon so lange Christ, ich kann mir mittlerweile total leicht vorstellen, dass Leute aus meinem Milieu Gott für sich entdecken. Da habe ich keine Probleme mit. Das ist mir ja selbst so gegangen und das sehe ich immer wieder, dass Menschen zum Glauben kommen, ungefähr so aus meinem Milieu. Aber dass es andere Milieus gibt und in denen Gott genauso relevant ist, das habe ich irgendwie schon so ein bisschen aufgehört zu glauben. Danke, Jesus, für diese Geschichte. Denn das macht mir doch deutlich, selbst der Reichste von den Reichen, wo ja manche so ein bisschen so irrige Auffassungen haben, naja, die Reichen und Gott, so das wird ja nie was. Stimmt überhaupt nicht. Gottes Tellerrand, Jesu Tellerrand ist so viel größer als der von dir und mir. Auch den Supermanager kann Gott und will Gott erreichen und der ist auch auf der Suche nach Gott. Der braucht Gott ja auch. Oder der hat auch vielleicht so eine Sehnsucht nach Gott in sich. Das auf der einen Seite und dann eben auch zu den Armen, die Vergessenen. Auch für sie ist Gott findbar. Jesus macht ganz weit auf, damit wir wissen, Gottes Reich ist so viel mehr als deine kleine Blase, in der du dich so befindest. Zweiter Unterschied. Der Landwirt, also der da das Feld pflügt, der steht morgens auf und der weiß nicht, dass da ein Schatz ist im Acker. Damit rechnet er nicht. Also der sucht nicht danach. Der hat noch nie Gott gesucht, vielleicht. Also Schätze gibt's nicht, denkt er. Gott gibt's nicht. Und mitten in seinem Leben, mitten in seinem Alltag, wird er von etwas anderem überzeugt. Durch einen Fund, durch eine Entdeckung, durch ein Abenteuer, eine Überraschung. Damit hat er nicht gerechnet. Der Perlenkaufmann, der ist total auf der Suche. Das ist seine Profession, also das ist seine Leidenschaft, die schönste Perle zu finden. Der macht jeden Tag nichts anderes. Wieso macht Gott Jesus das? Weil er dir und mir sagen will, bleib mal locker, verabsolutiere deine Erfahrung nicht und denk, so muss es allen gehen. Ich schätze mal, hier sitzen unter uns Menschen, also ich schätze mal, es gibt einige Menschen hier unter uns, die sind noch so auf der Suche nach Gott oder die sind hier irgendwie reingestolpert in diesen Gottesdienst und die würden vielleicht noch nicht so sagen von sich, ich habe Gott gefunden. Okay, die brauchen sich jetzt nicht melden und die, für die machen wir jetzt einfach mal vielleicht eine kleine Hilfestellung hier von den anderen, die schon von Gott gefunden wurden oder die Gott schon gefunden haben. Dann gibt es die, die irgendwie nicht damit gerechnet haben und auf einmal gemerkt haben, wow, Gott ist ja da. Also wie dieser Landwirt, der mit nichts rechnet und dann erkennt er auf einmal Gott. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die Gott gesucht haben und ihn am Ende auch gefunden haben. Ich frage mal einfach mal, also wenn du Mut hast, kannst du dich gleich mal mit einer Hand so melden. Wo würdest du dich eher zu einordnen? Also wenn du schon von Gott gefunden wurdest, wo würdest du dich eher einordnen? Bist du eher wie dieser Landwirt? Du hast nicht damit gerechnet und auf einmal oder sehr überraschend ist Gott in dein Leben getreten. Wem ist das so gegangen in seinem Leben? Mal Finger hoch. Okay, das sind doch einige. Wer würde eher sagen, du hast Gott gesucht und tatsächlich auch gefunden? Wem geht es so? Vielleicht etwas mehr? Okay, jetzt fangen wir manchmal so an und verabsolutieren unser Ding. Was weiß ich? Es gibt Leute, die haben genau an dem einen Tag ihre Entscheidung für Jesus gefällt. Und dann sagen sie, das muss immer so sein. Jeder, der bei Jesus ist, muss diesen einen Tag wissen. Also ist bestimmt was Gutes dran, ist auch gut und bei manchen spitzt sich das zu, ist das so der Prozess, der darauf hinläuft. Andere haben länger gebraucht, haben so einen Prozess und mehr und Stück für Stück ist das dann so entwickelt. Und da gibt es nicht den einen Tag, sondern es ist vielleicht eine Phase oder so. Jesus sagt, hey, passt auf Leute, Gottes Reich ist so viel größer als eure Kategorien. Ihr mögt es gerne Methoden aufzumachen. Ihr mögt es gerne zu sagen, so ist es jetzt immer. Also Gott, den kannst du nie suchen, sondern den musst du immer so zufällig finden. Kann sein, aber das ist nicht immer so. Und wenn du mit mehreren Christen sprichst, wirst du mehrere Geschichten hören. Gott ist so viel größer. Ich glaube, deswegen erzählt Jesus diese Geschichte, dampf es nicht ein auf so kleine Sachen. Bevor wir zu den Gleichheiten dieser Gleichnisse kommen, noch so ein kleiner Punkt. Schätze damals, das ist, Jesus nimmt jetzt etwas, was super relevant ist zu der Zeit von Jesu, denn Schätze gab es damals häufig. Das ist für uns heute so ein bisschen Märchen und Legende und so, denn wer findet schon einen Schatz? Vielleicht mal so ein Taucher hier in der Ostsee oder so, aber das ist doch super selten eigentlich. In der Antike hast du um ein Vielfaches häufiger Schätze gefunden. War ja klar, da gab es keine Banken. Du hattest eigentlich in deinem Haus auch kein geeignetes Versteck dafür. Wenn eine Plünderung kam, dann haben die dein Haus durchsucht und deinen Schatz definitiv gefunden, dein Erspartes. Also was haben die Leute gemacht? Sie haben es irgendwie in einen Tonkrug gepackt oder in eine Kiste, haben es irgendwo in der Natur versteckt, in einem Feld, damit, wenn du geplündert wirst, wenn es Diebe gibt, damit, das war noch der sicherste Ort sozusagen. Und insofern war das viel häufiger. In Qumran, also diese Höhlen, die damals so entdeckt wurden, da hat man zum Beispiel auch einen riesen Schatz gefunden in der Nähe. Und man hat auch so eine Kupferplatte gefunden mit lauter Geheimzeichen dafür, wo Schätze versteckt sind. Damit, wenn die Leute mal sterben oder sich das nicht mehr merken können, dass sie noch wissen, aha, Schatzkarten sozusagen. Also das war relativ alltäglich. Also das war jetzt nicht wahrscheinlich, dass du einen Schatz finden würdest, aber es war viel wahrscheinlicher als heute. Das nur mal so nebenbei. Und so nimmt Jesus dieses, es gab etliche Schatzfindegeschichten in der jüdischen Zeit zu damals, die Leute gerne gelesen haben oder gerne sich erzählt haben. Das war spannend, das war toll. Und das schnappt sich Jesus, um damit etwas über Gott deutlich zu machen. Kommen wir zu den Punkten, die in den beiden Gleichnissen quasi parallel sind. Wie redet Jesus hier von Gott? Was assoziiert Jesus hier von Gott? Was möchte Jesus dir deutlich machen, wie Gott ist? Wenn du Leute heute fragst, wie ist Gott, dann würden vielleicht viele sagen, naja, das ist altmodisch, das ist eng, das machen nur Leute, die so ein bisschen neurotisch sind, die zwanghaft sind, die irgendwie im Leben so nicht zurechtkommen. Habe ich auch alles gedacht, bevor ich zum Glauben gekommen bin. Glaube oder so, das ist ja auch nur ein Wunschgebilde. Das ist das, was wir als erste Gedanken oder viele von uns als erste Gedanken haben, wenn wir an Gott denken. Jesus, der Sohn von Gott, der Gott recht gut kennt, erzählt was von unverhoffter Freude, von einem Abenteuer, von einer Überraschung, von etwas, womit, was dein Leben komplett die Kraft hat, es komplett zu verändern. Der Tagelöhner oder beziehungsweise der Pächter lebt nie mehr so wie vorher und auch nicht der Perlenkaufmann. Jesus will damit so ein bisschen brechen und sagen, wenn du meinst, du hast richtig viel Ahnung von Gott, sag ich dir mal, wie Gott ist. Und ich weiß nicht, wir sind ja als Menschen Leute, die gerne immer Recht haben. Und ich habe das manchmal so als Pastor, dass Leute dann auf mich zukommen und die überrollen mich dann so förmlich und dann denken sie so, jetzt quasi der Pastor, das ist so ein bisschen Gott. Und wenn ich den jetzt gut in die Ecken argumentiere und ihn in die Defensive bringe, dann habe ich gegen Gott gewonnen. Und dann habe ich Recht. Habe ich Recht gehabt. Wenn das so dein Weg ist und wenn du meinst, das ist, du hast das über Gott so in der Tasche und du hast Recht und das stimmt auch und schließlich bist du verletzt worden und so weiter und deswegen hast du doppelt Recht. Jesus sagt, Vorsicht, wenn du Gott finden willst, dann lass dich nochmal auf eine ganz neue Ebene ein. Und bei Gott geht es nicht um Recht haben, sondern hör mal, was ich dir von Gott zu sagen habe. Das ist das eine. Freude, das ist das, was Jesus, wo Jesus als erstes dran denkt, wenn er an Gott denkt. Zweitens, ein gefundener Schatz hat die Angewohnheit, dass er eigentlich verborgen ist. Und Jesus will sagen, Gott ist auch verborgen. Gott liegt nicht einfach offen rum. Solange du ihn nicht entdeckst, denkst du, gehst du davon aus, dass er gar nicht da ist. Dass Gott gar nicht da ist. Gott ist keine Tatsache, also kein Objekt, was du dir irgendwie angucken kannst, was du erforschen kannst, was du mit deinen Gedanken erfassen kannst. Gott ist keine Tatsache, Gott ist eine Überraschung. Gott ist ein Abenteuer. Das ist das, was Jesus hier sagt in diesen beiden Gleichnissen. Leider hat die Vernunft an der Stelle Grenzen, weil Gott gar nicht so greifbar ist für die Möglichkeiten unseres Verstandes. Diese Verborgenheit, die musst du im Kopf haben, wenn du dich Gott näherst. Als drittes sagt Jesus, Gott ist nicht nur verborgen, sondern sogar noch fremd. Denn der Acker, in dem der Schatz ist, oder die Perle, wo sie ist, gehört nicht dem, der sie findet. Ich glaube, Jesus will uns damit sagen, Gott ist erstmal nicht in dir, also so in deinen eigenen Möglichkeiten, in deinem Spektrum. Da ist Gott eigentlich nicht drin. Du besitzt Gott nicht. Du hast ihn nicht zu eigen, sondern er ist fremd. Er ist der ganz andere. Er ist nicht so, dass du ihn bei dir sicher hast. Aber diese Fremdheit von Gott ist keine Bedrohung, ist nichts, was dir Angst machen soll. Er ist fremd, er ist anders und zugleich, sagt Jesus ja, will er sich finden lassen. Das muss man irgendwie zusammenbehalten bei Gott. Er will uns nah sein, er kommt uns nah in seinem Sohn Jesus, durch den Heiligen Geist sogar in unser Herz hinein. Und doch ist er auch wiederum der Fremde zugleich. Der, den du nie ganz verstehst, den du nie komplett irgendwie beherrschst. Sondern immer der, den du überraschend gefunden hast oder der dich überraschend gefunden hat. Ich hatte letztens Leute besucht und die hatten so Katzen und dann erzählten sie so, wie sie zu der Katze kamen und dann sagten sie so, eine Katze, ne? Der Mensch sucht sich ja nicht eine Katze aus, sondern die Katze sucht sich ja den Mensch aus. Und manchmal tut uns das vielleicht gut, so auch zu sehen, Gott hat uns ausgesucht, Gott ist auf uns zugegangen, um sich uns vorzustellen, uns finden zu lassen. Ich denke so daran, wenn wir zum Beispiel Musik machen, wenn wir Gott anbeten, dann sehnen wir uns danach, Gott nahe zu kommen. Und tatsächlich, immer wieder passiert das auch. Wir beten darum, wir sind hier versammelt, weil wir Gott nahe kommen wollen. Und diese Nähe ist gleichzeitig auch Fremdheit. Keine bedrohliche Fremdheit, aber je näher du Gott kommst, umso größer ist vielleicht am Ende dein Staunen. Dass du denkst, boah, Gott, du bist mir doch noch so fremd. Du bist mir so nah, aber du bist mir gleichzeitig so fremd. Wenn wir von Gott reden, dürfen wir das nicht, oder beziehungsweise wir dürfen nicht erst dann von Gott reden, wenn wir ihn komplett kennen, wenn wir alles davon wissen. Wenn wir so tun, als ob wir ihn in der Tasche hätten. Das ist ehrlich gesagt abstoßend. Das ist ehrlich gesagt keine Qualität einer christlichen Gruppe oder einer christlichen Gemeinde, die meint, sie hat Gott. Und du brauchst nur zu ihr zu kommen, dann hast du ihn auch. Das ist arrogant. Jesus sagt, Bescheidenheit an der Stelle tut gut. Wir haben übrigens seit kurzem eine Mystik- und Meditationsgruppe bei uns in der Gemeinde. Ihr beide seid dabei. Das finde ich super stark. Und da geht es doch darum, dass Gott einerseits nicht in dir ist. Er ist fremd. Es ist nicht in deinem Acker. Also du hast ihn nicht in dir, aber du suchst ihn. Du bist auf der Suche und du kommst ihm nahe, erstaunlich nah, und doch ist da immer wieder der, den du nie ganz und gar in deiner Tasche hast. Ein weiterer Punkt: Gott ist nicht notwendig. Du brauchst nicht Gott. Denkst du jetzt so, was ist denn jetzt los? Bist du jetzt in der falschen Gemeinde hier gelandet? Also ich finde, wenn man das Gleichnis ernst nimmt, sagt es doch, der Landwirt ist morgens aufgestanden und hat nicht gedacht, ich brauche Gott, ich brauche den Schatz. Der hat ja so irgendwie auch gelebt, das hat er schon geschafft. Und der Perlenkaufmann, der hat ja auch nicht diese Perle gebraucht. Der hat ja auch sein Leben gelebt. Wir denken das oft. Ich weiß noch, als ich neu zum Glauben gekommen bin, habe ich versucht, in meiner Schulklasse allen Leuten deutlich zu machen, dass Jesus wirklich so das Wichtigste ist, dass Jesus dieser Schatz ist. Und dann, wieso brauche ich den? Ja, und dann habe ich überlegt, hast du nicht auch Schuldgefühle, hast du nicht auch Sachen, wo du schuldig geworden bist? Und die Leute haben so gesagt, eigentlich nicht. So, und dann habe ich versucht, rauszufinden, dass sie doch irgendwie das haben müssten. Das ist totaler Quatsch nach dieser Geschichte hier. Gott hat das nicht nötig, dass wir Menschen schlechtes Gewissen machen, dass wir Menschen Schuldgefühle ihnen deutlich machen, um sie zu Gott hinzubetteln. oder beziehungsweise Druck aufzubauen, um sie zu dressieren dazu, dass sie mit Gott doch irgendwie auf den Weg gehen. Das geht nicht so tief. Du kannst vielleicht Leute dressieren und über Jahre, Jahrhunderte hat die Kirche das sicherlich gemacht, aber das ist ein Dressat. Bei dieser Schatzgeschichte sagt doch Jesus, es geht nicht darum, dass du irgendwie dressiert bist oder dass du Gott brauchst, sondern wenn du ihn findest, flippst du aus. Dann glaubst du nicht, dass es sowas gegeben hätte. Ich weiß das noch, als ich mit 16 zum Glauben gekommen bin, da habe ich gedacht, was? Das kann doch nicht sein, dass das Thema Ewigkeit, dass da einer ist, der mit mir durch den Tod hindurchgeht und mich dann nicht alleine lässt. Meine größte Angst des Alleinseins, die spätestens im Tod doch ganz da ist, dass der meine Hand festhalten wird, dass ich da nicht alleine so sein werde, dass es das echt gibt? Boah, das hätte ich nie gedacht. Vielleicht hast du andere Punkte, wo du noch weißt, das gibt es doch gar nicht. Das ist der Schatz, damit hast du nicht gerechnet, dass Gottes Gegenwart dein Leben so eine neue Dimension verleiht. Gott ist nicht notwendig. Du brauchst nicht Gott. Aber ich will nicht mehr ohne Gott. Und ich tue das nicht aus Schuldgefühlen raus, sondern weil ich einen Schatz gefunden habe. Meint ihr, dieser Tagelöhner oder dieser Pächter würde diesen Schatz wieder hergeben? Meint ihr, dieser Perlenkaufmann würde irgendwann diesen Schatz wieder hergeben? Nein, ich glaube nicht. Aber es ist nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie etwas entdeckt haben, was über alle Erwartungen hinweg groß ist. Sicherlich ist noch mehr über dieses Gleichnis zu sagen. Ich glaube, jetzt ist aber genug und deswegen sage ich an dieser Stelle Amen.